Ja, also in den ersten Tagen von dieser Ausgangssperre habe ich selbst gedacht, also ich fühle mich wie in meinem Roman. Aber natürlich im Roman ist der Grund anders. Es ist eine echte Diktatur in Frankreich entstanden. Also bis jetzt ist es noch eine Dystopie. Ich hoffe, dass es eine Dystopie bleibt.
In Cécile Weißbrots neuem Roman geschieht Ungeheuerliches. Ein diktatorisches Regime ist an der Macht, das niemandem anders den Kampf ansagt als der Erinnerung selbst. Zerstörung heißt der Roman, um den es heute in dieser Folge von Weiterlesen geht. Unsere Lesebühne zum Hören für besondere Bücher in besonderen Zeiten. Eine Kooperation von RBB Kultur mit dem Literarischen Kolloquium. Ich bin Anne-Dore Krohn und beim Lesen dieses Romans von Cécile Weißbrot musste ich an berühmte andere Bücher denken, in deren Tradition er sich einreiht. An dystopische Klassiker wie George Orwells 1984 oder an Ray Bradburys Fahrenheit 451, aber auch an Romane aus der letzten Zeit, zum Beispiel von Kazuo Ishiguro oder Michel Houellebecq. Alles Dystopien. Und Dystopien erzählen immer auch von der Gegenwart. Und wie diese von der Vergangenheit beeinflusst ist, damit hat sich Cécile Weißbrot bereits in vielen ihrer Bücher auseinandergesetzt. Geboren wurde sie 1954 in Paris als Tochter polnischer Juden und sie ist seit vielen Jahren nicht nur in Frankreich zu Hause, sondern auch in unserem Sendegebiet. Normalerweise pendelt sie nämlich zwischen Paris und Berlin. Seit Beginn der Corona-Krise jedoch aus bekannten Gründen nicht mehr und daher habe ich sie in ihrer Arbeitswohnung in Paris erreicht und sie hat sich während unseres Gesprächs selbst mit dem Mobiltelefon aufgenommen.
Ich bin von Bücherregalen umgeben und was sehe ich? Ich sitze an meinem Arbeitstisch und durch das Fenster kann ich den Himmel sehen. Ich bin ganz oben am 6. Etage. Und ich kann bis zum Eiffelturm sehen, weit entfernt, ja. Dann weiß ich, dass ich in Paris bin.
Seit Montag gibt es ja wieder Lockerungen in Paris. Paris erwacht, wird gesagt, die Märkte machen wieder auf. Der ganz strenge Hausarrest ist vorbei, man spricht sogar von einer neuen Normalität. Wie geht es aber Ihnen damit, Frau Weißbrot? Ist dieser Zustand schon normal geworden?
Normal würde ich nicht sagen, aber allmählich kommt das Leben wieder zurück und das tut gut. Es war unglaublich streng in Frankreich und vielleicht besonders in Paris, wo die Bevölkerung so dicht ist. Und man merkt jetzt, natürlich, wenn es einen Notstand gibt, dann muss man sich daran passen. Also um leben zu können. Überleben würde ich nicht sagen. Es gab viel schlimmere Zeiten in der Geschichte als diese Corona-Krise. Wir können wieder ein bisschen atmen. Das ist schön.
Berlin und Paris sind auch Schauplätze Ihres Romans Zerstörung. Der ist jetzt auf Deutsch erschienen, in Frankreich schon vor einem Jahr. Seither hat sich die Gegenwart stark verändert und das macht das Lesen etwas unheimlich fast von Ihrem Roman. Denn, Frau Weißbrot, in Zerstörung schildern Sie eine erstarrte Stadt. Sie schildern Menschen, die Freiheit aufgeben für Sicherheit. Es geht um leere Straßen. Man darf sich nicht auf Bänke setzen. Ein Szenario, das hier in Berlin tatsächlich ein paar Tage auch so stattgefunden hat. Kinos, Buchläden, Theater haben geschlossen. Das hat etwas von prophetischem Schreiben. Hat Sie das selbst überrascht?
Ja, also in den ersten Tagen von dieser Ausgangssperre habe ich selbst gedacht, also ich fühle mich wie in meinem Roman. Aber natürlich, im Roman ist der Grund anders. Es ist eine echte Diktatur in Frankreich entstanden. Also bis jetzt ist es noch eine Dystopie. Ich hoffe, dass es eine Dystopie bleibt. Aber die Konsequenzen, die Folgen, ja, manche sind gleich als was wir neulich erlebt haben. Also was wir noch ein bisschen erleben im Moment.
Man liest natürlich immer aus dem Kontext heraus, in dem man sich gerade befindet. Auf jeden Fall hat Ihr Buch Zerstörung etwas sehr Allegorisches. Und bevor wir die erste Lesung hören, gucken wir noch mal kurz auf die Ich-Erzählerin Ihres Buches. Die sitzt in ihrer Wohnung in Paris und das, was sie da macht, ähnelt auch ein bisschen dem, was wir hier machen, nämlich eine Lesebühne zum Hören, einen Podcast. Diese Erzählerin nimmt eine Art Podcast auf. Sie macht Audioaufnahmen nachts und heimlich. Wer ist diese Erzählerin, Frau Weißbrot, und was hat es mit den Audioaufnahmen auf sich?
Die Ich-Erzählerin ist eine Schriftstellerin. Und das ist auch paradoxal, dass sie in dem Kontext nicht mehr schreiben kann und fast darf, denn die Kultur ist ganz verboten, könnte man sagen, oder nur Unterhaltungskultur ist erlaubt. Und jemand hat sie befragt, diesen Soundblock zu führen. Und dieser Paradox hat mich auch interessiert, also zwischen dem Schriftlichen und dem Mündlichen. Natürlich ist alles geschrieben, denn ihr Audioblog im Roman ist geschrieben, ist nicht gesprochen. Aber in der Situation des Romanes ist es auch, dass die Ich-Erzählerin, also sie nimmt auch diesen Audioblog in der Nacht und also die ganze Stimmung ist ein bisschen unheimlich und ja geheimnisvoll und es gehört auch dazu.
Tauchen wir doch mal ein in diesen Roman Zerstörung. Cécile Weißbrot liest den ersten Auszug aus ihrem Roman aus ihrer Wohnung in Paris.
Ich erinnere mich, dass wir an die Zahlen glaubten, an die der Mathematik, der Wirtschaft. Wir dachten, sie würden die Welt beherrschen und es genüge, sie zu kennen, kann ich so weit gehen, zu sagen, sie zu entziffern. Wir betrachteten sie als Gottheiten, ein bisschen wie die Maya, die jede Zahl einem Gott zuordneten und vergaßen, dass wir sie erschaffen hatten. Wir dachten, wir könnten mit ihrer Hilfe die Welt steuern, Regeln und Gesetze, Zyklen ausfindig machen, Länder regieren. Dank der Zahlen lebten manche besser als andere und zu diesen gehörte ich. Wir glaubten, die Zukunft sei mit den Zahlen verknüpft. Das 21. Jahrhundert, dachten wir, würde das Jahrhundert des Fortschritts sein, der Wissenschaft, der Eroberung des Weltraums, die das 20. sowohl eingeleitet als auch abgebrochen hat. Wir glaubten, die Katastrophen des vorigen Jahrhunderts hinter uns gelassen zu haben. Ungeachtet mancher Zeichen, Flugzeuge, die ohne eine Erklärung abstürzten, Stürme von unbekannter Stärke, neue Epidemien, glaubten wir, das Schlimmste überwunden zu haben. Und die Stadt, der es gelungen war, seit Jahrzehnten allem zu entgehen, eine Stadt von Weltruhm, in welche die Touristen strömten, um Sehenswürdigkeiten zu bewundern, deren Namen in der ganzen Welt widerhallten, jene Stadt, aus der ich zu ihnen spreche, Paris, schien uns für immer verschont zu sein. Hauptstadt eines Landes, in der die Geschichte sich weigerte anzuhalten, dachten wir, als sie vorüberginge. Es gab eine Art stillschweigenden Pakt, was immer auch Schwieriges, Unangenehmes, Ungeheuerliches geschehe, würde von uns sogleich vergessen werden. Wir würden nicht mehr darüber reden und es wäre, als sei es nie geschehen. So glaubten wir von den großen Umwälzungen, den kosmischen Bewegungen, den Unfällen verschont zu bleiben. Und wir haben uns so sehr davon überzeugen wollen, dass wir am Ende daran geglaubt hatten. Nichts würde je passieren, außer im Kleinen, in unseren persönlichen Existenzen, der Verlust einer Arbeit, ein Todesfall, eine Trennung, Dinge, die in die Biegung des Flusses, in den Fluss der Zeit eingepasst werden konnten, die, wenn auch langsam und schmerzlich, überwunden werden konnten. Nichts Kollektives jedenfalls, keinerlei Katastrophe. Es hat an meine Tür geklopft. Ich habe immer durch den Spion geschaut, bevor ich geöffnet habe. Also ich habe nie aufgemacht, wenn ich keinen Besuch erwartet habe. Die Sprechanlagen, die Codes, Das muss doch zu irgendwas gut sein. Ich mag das Unbekannte nicht, das Unvorhergesehene. Man kann nicht immer Ja sagen, wenn man um etwas gebeten wird. Oder man wäre nur damit beschäftigt, Geld zu verteilen, anderen zu helfen. Helfen die anderen uns? Alleine in der Nacht folge ich ihrem Aufruf, aber in Wahrheit bin ich es, die ruft. Früher gab es Leuchtturmwärter auf hohem Meer. Ihre Aufgabe war es, den Leuchtturm zu hüten, ihn instand zu halten, ihn in der Abenddämmerung anzuschalten, um den näher kommenden Schiffen eine Gefahrenzone anzuzeigen. Wenn es zu einem Schiffsunglück kam, konnten sie ihm nur beiwohnen, im besten Fall konnten sie Hilfe rufen, denn sie durften unter keinen Umständen den Leuchtturm verlassen. Heute denke ich an sie, versuche mir vorzustellen, dass es mehrere von uns gibt. Sie sind nicht alleine, haben sie mir gesagt, sie sind Teil einer Gruppe. Ich glaube, mich genau daran zu erinnern, was sie sagten, aber es entfernt sich. Je länger ich diese Worte hier aufnehme, als wären meine Worte dazu bestimmt, die Irren zu ersetzen, sie auszulöschen. Ich stelle mir vor, dass wir mehrere sind und auf unsere Weise das Licht eines Leuchtturms anschalten und dass mit unserer Hilfe ein Lichtstrahl einen Teil der Nacht durchfegt. Da lag schon lange dieser Geruch in der Luft, leicht abstoßen, unbeschreiblich. Undefinierbar. Und diese Angst, sind sie nicht versucht, das im Nachhinein so darzustellen? Aber die Vergangenheit ließ sich immer im Nachhinein, im Licht der Zukunft. Es gab zu viele Wörter. Jeder hatte etwas zu sagen. Wir waren überflutet von Erklärungen, von Äußerungen, von Kommentaren, die den Charakter einer Prophezeiung hatten und sich doch geirrt haben. Es ist Sonntagabend. Ich schicke diese Tonchronik, angereichte durch einige Reportagen, das ist nicht das richtige Wort, durch einige Beiträge. Ich sollte nicht diese Art von Postskriptum anfügen, aber es ist schon dunkel und auch wenn die Stunde weniger vorgerückt ist als sonst, herrscht hier Finsternis. Der Raum ist abgeschirmt von den beleuchteten Fenstern auf der anderen Straßenseite. Ich habe die Vorhänge zugezogen, habe mich abgeschottet vom Rest der Welt. Nachdem ich die Stufen erklommen habe, die zur Spitze des Leuchtturms führen, betrachte ich die Weite des Ozeans, die Bewegung der Wellen, die heute nicht zum Sturm ausarten werden. Der Sturm hat stattgefunden. Es ist Sonntagabend. Ich sollte mich nicht an sie wenden. Ich habe ihre Telefonnummer nicht, sonst hätte ich sie angerufen. Ich hätte sie fragen wollen, warum ich weitermachen soll und bis wann, was sie von mir erwarten, welchen wirklichen Sinn ihr Unterfangen hat, was sie darüber wissen, ob sie ihn mir wenigstens teilweise erklären können. Diese Wörter, die sie verwendet haben, Experiment, Ziel. Sind sie jemandem unterstellt? Eine Organisation? Warum fühle ich mich an sie gebunden, wie durch ein Versprechen, das ich gegeben hätte, obwohl es keinerlei Vertrag gibt zwischen uns, keine Unterschrift und obwohl wir einander nicht kennen?
Cecil Weißbrot mit einem Auszug aus ihrem Roman Zerstörung, der gerade bei uns in deutscher Übersetzung erschienen ist, von Anne Weber. Der Titel Zerstörung, Frau Weißbrot, bezieht sich ja auf die perfide Praxis dieses Regimes, das Sie hier beschreiben in dem Roman, nämlich die Geschichte auszulöschen. Alles, was älter ist als 10 Jahre, wird gelöscht. Museen verlieren ihren Bestand, Theater werden nur noch für Festlichkeiten genutzt. Was macht das mit dieser Gesellschaft, wenn Kunst und das Gedächtnis systematisch ausgelöscht werden und die Spuren der Geschichte verschwinden?
Ja, es gibt solche politische Parteien zum Beispiel, die alle vom Anfang an neu anfangen wollen. Also diese Sehnsucht nach politischen Utopien. Und ich finde es immer gefährlich. Natürlich sollte es ein Gleichgewicht zwischen Kontinuität und Unterbrechungen geben. Aber wenn es kein Gedächtnis mehr gibt, wenn alles ganz neu sein soll, dann ist es, also finde ich, wirklich gefährlich. Denn es ist eine Simplifizierung, eine Vereinfachung. Und das ist mir auch also seit Jahren schon aufgefallen, wie die Sprache manchmal auch in Büchern vereinfacht wird. Also die kürzere Sätze zum Beispiel und so weiter. Es gibt ein Trend damit. Also nicht alle Bücher natürlich, aber es gibt schon einige, die als Literatur gelten. Und diese einfache Sprache, sie führt zu einem einfachen Denken. Und ja, das hatte ich auch im Kopf, also vor dieser Gefahr zu warnen sozusagen.
Also auch ein ganz klarer politischer Kommentar zur Gegenwartssituation, den Sie hier mit Ihrer Literatur abliefern. Die Vergangenheit sei ein einziges Gefängnis, wird von diesem Regime behauptet. Und das Wort Zerstörung ist eigentlich tabu. Man schwärmt stattdessen davon, Platz zu schaffen. Das fand ich interessant, diese Formulierung. Und dann dachte ich, Sie, Frau Weißbrot, kommen ja aus einer Familie polnischer Juden. Das waren Holocaust-Überlebende. Und dann habe ich mich gefragt, in Ihrem eigenen Umgang mit der Vergangenheit, gab es da vielleicht auch schon Momente, in denen Sie die Last der Vergangenheit auch ganz gerne mal ausgelöscht hätten?
Ja, also ausgelöscht würde ich es nicht so sagen, aber schon natürlich. Ich bin also 65 Jahre alt jetzt und ich glaube, mein ganzes Leben war und ist noch ein Versuch, mich davon zu befreien. Also sich befreien, das bedeutet auch nicht, dass es eine Ablehnung ist. Aber es hat mir Zeit gekostet, ziemlich viel Zeit, um wahrzunehmen, um zu verstehen, um zu fühlen, dass diese Geschichte nicht meine Geschichte war, sondern die Geschichte meiner Eltern, meiner Großeltern und dass ich auch ein Recht hatte, mein eigenes Leben zu leben. So suche ich nach dem Gleichgewicht zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Vielleicht klingt es schwer, aber ich musste eine Rechtfertigung haben und mich finden oder erfinden, um das Recht haben, um leben zu dürfen. Ich konnte nicht einfach leben. Das Leben war für mich nicht gegeben, sozusagen, nicht evident. Ich musste einen Grund finden. Und das habe ich mit der Literatur gefunden.
Die Kraft der Literatur, die wird ja auch sehr beschworen und hochgehalten in diesem Roman Zerstörung. Vielleicht ein gutes Stichwort für den zweiten Auszug aus dem Roman, in dem es nämlich auch geht um die Kraft der Literatur und um das Thema, was passiert eigentlich, wenn man sich nicht mehr an das Kulturgut erinnert, Frau Weißbrot. Eine zweite Lesung, ein Auszug aus Zerstörung von Cecil Weißbrot.
Ich habe eine mitten in der Nacht gepostete akustische Nachricht von Ihnen bekommen. Auch Sie arbeiten offenbar nachts. Versuchen Sie, keinen direkten Kontakt herzustellen, sagten Sie. Richten Sie sich nicht an uns. Wir haben keine Zeit, uns persönlichen Fragen zu widmen. Ihre Befindlichkeiten gehen uns nichts an. Diese kurzen Worte stellen eine Ausnahme dar, die sich nicht wiederholen wird. Geduldig, hartnäckig bauen wir ein gewaltiges, unsichtbares Spinnennetz, in dem diejenigen sich verfangen werden, die für immer die Macht zu haben glauben. Sie müssen weitermachen, bis sie von uns eventuell eine gegenteilige Weisung erhalten. Wir haben unsere Gründe, warum wir sie ausgesucht haben. Sie haben sich darauf eingelassen. Auf einem solchen Weg gibt es kein Zurück. Nehmen wir einmal an, dass sie aufgeben, dass sie sich anders überlegten, allein dadurch, dass sie mitgemacht haben, und sei es nur einmal, sind sie gefährdet. Also können Sie genauso gut bis zum Ende weitermachen. Ich hätte Ihnen gerne geantwortet, dass ich nicht aus Angst um ein Zeichen von Ihnen gebeten habe, sondern aus einem Moment der Einsamkeit heraus. Auch heute sitze ich wieder vor meinem Bildschirm. Als Hintergrund habe ich eine Mondansicht ausgewählt. Die Mondoberfläche scheint zunächst uneben und grau, von unregelmäßigen Kratern übersät. Von Kratern? Sie sehen eher aus, als seien sie aufgesetzt und nicht versenkt. Am schwarzen Horizont eine farbige Kugel, rund und schön, auf der sich Meere und Kontinente abzeichnen. Die Erde, wir, wenn ich Ihnen Bilder schicken könnte, aber Sie haben gesagt, nur akustisches, Stimmen, Ihre oder andere, hätte ich Ihnen dieses geschickt. Die weite und graue Mondoberfläche, fremd, wie es das Leben heute ist, und die Erde in lebendigen Farben, die nah scheint, aber unerreichbar ist, unser gestriges Leben. Erinnern Sie sich an jene Szene, in der ein ganz junges Mädchen in Begleitung eines alten Mannes, seines Großvaters, sich auf die Flucht machen muss vor dem angekündigten Bankrott, der Armut und dabei denken will, es handle sich um ein schönes Abenteuer? Erinnern Sie sich, dass Sie Marionettenspielern begegnen, die satirische Stücke zeigen? Erinnern Sie sich, dass das Mädchen Arbeit und Zuflucht bei einer Dame findet, die eine Sammlung von Wachsfiguren historischer Personen besitzt und dass das sehr junge Mädchen vor dem gedrängten Publikum deren Geschichte erzählt, wobei sie nacheinander auf jede der Figuren zeigt und dass sie damit einen gewissen Erfolg hat. Erinnern Sie sich an jenen ein wenig einfältigen Jungen, dessen treuer Gefährte ein Rabe ist, der sprechen kann und fast schon eine Wahrsagungsgabe besitzt. Erinnern Sie sich an jene Eröffnungsszene, jene Beschreibung eines Flusses in der Nacht, auf dem aus geheimnisvollen Gründen eine Barke dahin gleitet und in dem eine Bewegung des Wassers verrät, dass da eine Leiche schwimmt. Erinnern Sie sich an jene gegensätzlichen Orte, einen Salon der guten Gesellschaft, den Unterschlupf eines Pfandleihers, der unter der Fuchtel eines gnadenlosen jungen Adligen ist. Erinnern Sie sich an jenen schrecklichen und hässlichen Mann, an die immer neuen Qualen, die er erfindet, um seine Frau und seine Umgebung zu terrorisieren und seinen Willen durchzusetzen. Erinnern Sie sich an London und das Kanzleigericht, an jene endlosen Prozesse. Erinnern Sie sich an London und das Parlament, an den Aufstand der Protestanten. Erinnern Sie sich an die Themse und die Docks, wo sich zwielichtige Existenzen versteckt hielten. Erinnern Sie sich an die ländlichen Gegenden und an die ärmlichen Häuser, in denen Güte zu Hause war, und an die weiträumigen Villen, in denen sich furchtbare Tragödien abspielten. Nein, ich erinnere mich an nichts. Erinnern Sie sich an eine Welt? Ich kenne nur die, in der wir leben. Diese Welt ist zweimal verschwunden. Ich lebe nur in der Gegenwart. Einmal im Raum, einmal in der Zeit. Sie sprechen in Rätseln. Es war im 19. Jahrhundert. So weit weg von uns, glücklicherweise sehr weit weg. Das 20. ist nur eine Verlängerung davon, aber unser Jahrhundert heute hat gebrochen mit dieser trübseligen und verstaubten Vergangenheit. Es geschah in Romanen. Romanen? Entschuldigung, ich weiß, das Wort gibt es. Es bezeichnet ein altes Phänomen, aber ich weiß nicht mehr, was es meint. Können Sie es mir kurz erklären? Der Autor hieß Charles Dickens. Und? Das ist ein Name wie jeder andere? Ich bin sicher, dass heute sehr viele Leute Charles Dickens heißen. Er schrieb auf Englisch. Ich habe von dieser Sprache gehört, aber es ist nicht die Sprache, die wir hier sprechen. Sagen Sie mir besser, was ist ein Roman? Ein veraltetes Wort, glaube ich. Mir scheint, ich habe es schon sehr lange nicht mehr vernommen. Es gehört tatsächlich in das Lexikon der nicht mehr verwendeten Wörter. Der Verbotenen? Es war nicht nötig, es zu verbieten. Es ist veraltet. Aber was hat es bezeichnet? Anders als Sie glauben, wurde es vor nicht allzu langer Zeit noch benutzt. Falls es im 19. Jahrhundert war, ist es wirklich zu lange her, als dass man sich noch daran erinnern könnte. Es wurde noch im 20. Jahrhundert verwendet und sogar am Anfang des unseren, des 21. Es ist so. Früher schrieb man Bücher, die Geschichten erzählten, die nicht wirklich passiert waren, sondern die man erfand, die man sich vorstellte. Warum soll man sich Geschichten vorstellen, wenn so vieles geschieht, was interessant zu erzählen ist? Sie sind wirklich ein Kind ihrer Zeit. Das hat damit nichts zu tun. Was ich da sage, liegt auf der Hand. Sie sind beeinflusst von ihrer Zeit. Diese Leute, von denen Sie reden, die Geschichten erfanden, müssen auch von ihrer Zeit beeinflusst gewesen sein. Aber Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Warum sollte man sich für Geschichten interessieren, die es nicht gibt, für Ereignisse, die nie passiert sind? Weil sie manchmal mehr Existenz haben als die, die passiert sind.
Ein Auszug aus Cecil Weisbrots Roman Zerstörung, eine Beschwörung des Kulturgutes von Filmen, von Romanen. Und in dem Auszug, den wir eben gehört haben, ging es darum, wie das ist, wenn man sich an nichts erinnert, wenn die Erinnerung ausgelöscht ist. Und es wird die Frage gestellt, warum soll man sich für Geschichten interessieren, die es nicht gibt, für die Ereignisse, die nie passiert sind? Haben Sie, Frau Weisbrot, eine Antwort auf diese Frage?
Ich glaube, wenn man nur erzählt, was passiert ist, es fehlt eine Dimension. Also es ist wie flach. Und ich suche immer nach der dritten Dimension. Und ich glaube, nicht nur die Fiktion, sondern auch die literarische Bearbeitung der Fiktion gibt diese dritte Dimension.
Wie stark die Literatur sein kann, das zeigt auf jeden Fall dieser Roman von Ihnen. Und was dieser Roman auch zeigt, ist, dass die Rückschau, die Vergangenheit natürlich wahnsinnig wichtig ist für die Gegenwart, aber dass man natürlich trotzdem nach vorne lebt. Und wenn Sie, Frau Weisbrot, abschließend auf die momentane Situation schauen und alles, was diese Corona-Krise mit uns macht, mit der Kultur macht, mit der Kunst macht, mit der Literatur macht, was wünschen Sie sich, wenn diese Krise vielleicht einmal überwunden ist, was wir aus dieser Zeit mitnehmen?
Ich bin sehr skeptisch gegenüber denjenigen, die sagen, dass die Welt nicht mehr wie früher sein wird. Es hat so viele Brüche schon in den früheren Zeiten gegeben, wo wir den Beweis haben, dass es weitergeht wie früher. Ich habe eine Hoffnung trotzdem, dass die Umwelt, dass die Klimakrise mehr wahrgenommen wird. Aber ich bin auch daran nicht sicher. Und was die Kultur angeht, dann würde ich sagen, vielleicht, das habe ich, glaube ich, auch in dem Roman geschrieben, vielleicht können die Leute verstehen oder wahrnehmen, dass etwas fehlt. Und dass sie dieses Gefühl mitnehmen sozusagen können und in das Leben danach mittragen könnten. Also wie gesagt, ich hoffe es, aber das ist nur eine Hoffnung.
Hoffnungen von Cecil Weisbrot, die uns zugeschaltet war aus ihrer Wohnung in Paris. Vielen Dank, Cecil Weisbrot, für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Diese Lesebühne Weiterlesen ist ja eine Kooperation von RBB Kultur mit dem Literarischen Kolloquium Berlin. Da hätte Cecil Weisbrot dieses Frühjahr eigentlich lesen sollen. Ich bin dafür jetzt mit Thorsten Dönges vom LCB verbunden, der die letzten Tage mit dem Roman von Cecil Weisbrot verbracht hat. Wie war dein Leseerlebnis, Thorsten, mit Zerstörung?
Ich muss sagen, das ist ein absolut verblüffendes Leseerlebnis, ist gerade in dieser Zeit. Wir hatten ja in den letzten literarischen Saisons viele Dystopien, aber Zerstörung von Cecil Weisbrot ist ein ganz besonderes Buch, weil es wirklich verstörend ist, weil sie eine ganz besondere Sensibilität in den letzten Jahren schon auch dafür hatte, was sich in ihrem Fall in der französischen Gesellschaft vollzieht. Und diese Beobachtungen stecken alle in diesem Roman drin. Und dadurch wird er so brisant auch für die Gegenwart.
Das ist ja eine sehr dichte Lektüre, also eine Mischung aus Audioaufnahmen. Dann gibt es auch viele Anspielungen auf Klassiker wie Homer, Kentsaburi Oe, Odysseus, Achmatova. Wie ging es dir damit? Haben dich diese Anspielungen, diese literarischen Querverweise hineingesogen oder eher abgeschreckt?
Da könnte man fast sagen, dass das eine Spezialität der Autorin ist. Das sind mal Songs, das sind mal Gemälde. Das ist mal einfach eine Melodie. Gibt es Ausgangspunkte fürs Erzählen? Und das sind eben in diesem Buch Texte der Weltliteratur. Das sind Texte, die quasi gerettet werden. Denn, das kann man sagen, in dieser neuen gesellschaftlichen Situation mit dieser Diktatur, da geht es auch der Literatur oder der Erinnerung insgesamt an den Kragen. Es darf nur noch Dinge geben, die maximal 10 Jahre alt sind. Und damit fällt natürlich auch der gesamte geschichtliche Hallraum der Weltliteratur flach. Was hat die Literatur eigentlich für eine Bedeutung, gesellschaftlich, aber auch für jeder Einzelne von uns?
Ja, im LCB erinnert man sich zum Glück weiter zurück als nur an die letzten 10 Jahre. Und Cecil Weißbrot war schon oft bei euch zu Gast, unter anderem auch mit der Schriftstellerin Anne Weber, die diesen Roman jetzt übersetzt hat, eine deutsche Französin bzw. französische Deutsche. Wie schätzt du ihre Übersetzung von diesem Roman Zerstörung ein?
Ich hatte das große Glück, beide Bücher hier zu haben, und ich habe dann immer wieder quer gelesen. Und es gibt ganz tolle Effekte, die Anne Weber, die ja selber Schriftstellerin ist, da erreicht. Nämlich im Deutschen spielt sie sehr stark mit den Funktionen von sie, das Pronomen sie. Also zum einen spricht die Erzählerin immer diese Person an, die sie beauftragt hat, mit sie, also der Anredeform sie, groß geschrieben. Dann gibt es aber auch die Leute, die die Macht übernommen haben, und die nennt sie sie, klein geschrieben. Das ist tatsächlich ein Zugewinn, den es so im Französischen gar nicht gibt, weil da die auftraggebende Person mit vous angesprochen wird und die Gruppe von Leuten einfach ö oder il sind. Und das ist toll, weil man da merkt, dass so eine Übersetzung auch ja was ganz Neues, auch einen ganz neuen ästhetischen Reiz erreichen kann. Und das ist Anne Weber in dieser tollen Übersetzung sehr, sehr gut gelungen.
Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium war das über Cecil Weißbrots jüngsten Roman Zerstörung, heißt er auf Deutsch, Destruction auf Französisch. Erschienen ist das Buch dieses Frühjahr im Waldstein Verlag. Es hat 236 Seiten und kostet 20 Euro. Das E-Book 15,99 Euro. Und das war Weiterlesen, die hörbare Lesebühne für Autorinnen und Autoren, eine Kooperation von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium. Wir lesen weiter und weiter und weiter. Heute waren wir mit Cecil Weißbrot in Paris, und das nächste Mal am kommenden Donnerstag geht es nach Israel. Dann spricht meine Kollegin Natascha Freundl mit dem Autor Eshkol Nevo über seinen Roman »Die Wahrheit ist«. Ich bin Anne-Dore Krohn und ich sage Tschüss, lesen Sie weiter.